und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen.
Heute diskutieren für Sie
Achmed Madisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen. In der heutigen Folge wollen wir uns beschäftigen mit Grundsätzlichem zu funktionellen Beschwerden, grundsätzlichen Therapien. Insbesondere, was muss beachtet werden, um keine wesentlichen Fehler zu machen? Lieber Achmed, was sagst du den Patienten? Viele Patienten wollen ja die Heilung der Erkrankung haben.
Ja, und da legst du den Finger schon in die Wunde. Das ist im Grunde genommen die kritischste Aussage, die wir in einem Patientengespräch am Anfang, wenn die Diagnose dann gestellt ist und wir uns an die Therapie machen, dem Patienten mitteilen müssen. Nämlich, und das ist ganz wichtig, dass wir da von vornherein auch realistisch bleiben, dass wir diese Störung in einem hohen Prozentsatz nicht heilen werden können. Wir können Beschwerden lindern und das ist das, was wir tun in der Therapie, dass wir die Symptome behandeln. Wir behandeln nicht das Reizmagen- und das Reizdarmsyndrom, sondern Leitsymptome, da sprechen wir ja noch drüber. Und wir können aber, und etwa über 90% wird im Laufe seines Lebens seine Beschwerden auch behalten. Die Beschwerden kommen und gehen, sie sind mal stärker und mal schwächer. Also haben so einen undulierenden Verlauf. Und das ist das, was jetzt erst einmal in einem Patientengespräch die negativste Botschaft ist. Und dann muss man aber sehr schnell switchen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil natürlich möchte ein Patient, der mit Beschwerden vor einem sitzt, eine positivere Botschaft haben, was letztlich die Behandlung seiner Beschwerden angeht. Und dann müssen wir ihm klar machen, dass es bei den funktionellen Störungen um ein gutartiges Krankheitsbild handelt, dass die Lebenserwartung natürlich nicht eingeschränkt ist. Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Botschaft, dass natürlich in den Untersuchungen keine bösartige Erkrankung gefunden werden kann und dass wir eine Menge tun können, um die Beschwerden des Patienten zu lindern. Am Ende ist es aber eine Symptombehandlung, das darf man nicht vergessen, und es ist keine Heilung möglich. Allgemeinmaßnahmen werden ja immer so ein bisschen ins Feld geführt. Was würdest du denn, Jochen, sagen, sind so die wichtigsten Säulen in der Behandlung, die wir so unter Allgemeinmaßnahmen definieren?
Also ich glaube, die wichtigste Säule ist, dass man den Patienten zwischen Behandlung auf der einen Seite, Heilung auf der anderen Seite diesen Unterschied klar macht. Und ich mache das üblicherweise so, dass ich ganz häufig internistische Krankheiten erwähne, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes mellitus, die wir ja auch alle nicht heilen können, sondern nur behandeln können. Und das verstehen Patienten aus meiner Sicht. Und wenn diese Akzeptanz erstmal da ist, dann versuche ich natürlich an den Leitsymptomen orientiert herauszufinden, was sind denn jetzt Allgemeinmaßnahmen, die der Patient selber einbringen kann, um seine Beschwerden zu lindern. Zum Beispiel körperliche Bewegung, zum Beispiel Ernährungsverhalten. Das sind alles Dinge, die man tatsächlich selber beeinflussen kann. Und diese Ansatzpunkte sollte man ganz in den Vordergrund stellen. Natürlich ist der Wunsch immer nach, verschreib mir eine Droge, die nehme ich dann ein paar Wochen, dann ist alles gut. Das ist immer vordergründig. Aber bei einer chronischen Erkrankung, die nicht heilbar ist oder im Regelfall nicht heilbar ist, ist, glaube ich, die Hilfe zur Selbsthilfe ein ganz wichtiger Punkt. Und ich persönlich mache die Allgemeinmaßnahmen immer ein bisschen abhängig von dem tatsächlich zugrunde liegenden Problem. Ist es jetzt eher der Magen, der im Vordergrund steht, oder ist es der Darm, der im Vordergrund steht? Also nicht unisono für alle die gleichen Allgemeinmaßnahmen, es sei denn, ich sehe gesundheitliche Risiken, wie zum Beispiel eine Übergewichtigkeit oder so etwas, was eine allgemein internistische Bedeutung hat. Hast du denn so etwas wie einen Fahrplan, dass du irgendwo sagst, so bei dem Problem gibt es 1, 2, 3, 4 Allgemeinmaßnahmen, oder machst du das auch eher individuell?
Ah, das ist schon individuell. Ich glaube, was nicht geht, ist, dass so ein Patient, und die haben wir natürlich auch, die soll herkommen und sich da hinsetzen und sagen, so jetzt Doktor, jetzt mach mal, und nichts selber beitragen wollen. Ich glaube, wir müssen natürlich die Patienten mit einbinden und sie müssen auch eben was tun, wie du es gerade gesagt hast. Das ist natürlich der Blick auf die Ernährung, dass sie im Rahmen eines Ernährungstagebuchs schauen, gibt es irgendwie systematische Trigger, Das ist natürlich körperliche Bewegung, wie du schon gesagt hast, aber auch natürlich Nikotin, Alkohol, ungesundes Essen, all das sind ja auch Trigger in dieser Situation. Ja, und da muss der Patient schon auch selber was tun und diese Dinge abstellen. Und damit erreicht man schon auch bei vielen Patienten eine Beschwerdebesserung. Aber am Ende, die Allgemeinmaßnahmen sind eine Basis und sie sind ja, weil es ein chronisches Krankheitsbild, natürlich auch ein Dauerthema. Das ist auch klar. Aber im beschwerdereichen Intervall kommen wir ja dann um die medikamentöse Therapie nicht herum. Und die Therapie ist in meiner Behandlung, und so sollte es auch sein, erstmal eine Monotherapie. Das heißt, wir werden fragen, was ist das Leitsymptom? Und wir werden dann die Medikamente einsetzen, die, für die es nachgewiesenermaßen auch in entsprechenden Studien Wirkungen gibt. Wir zielen dann auf die Leitsymptome. Und das ist erstmal eine Monotherapie. Und man muss, auch das muss man einem Patienten erklären. Es gibt keine Vorhersagefaktoren, die sagen, wenn ich jetzt dieses Medikament einsetze bei diesem Symptom, dann wird das zu 100% funktionieren. Das ist eben nicht so. Das ist so ein bisschen Trial and Error. Verunsichert durchaus Patienten am Anfang, weil sie denken, naja, weiß der Doktor eigentlich da, was er tut, oder versucht er das jetzt erstmal? Und da muss man dann noch so ein bisschen den Umweg geben, dass wir verschiedene Störungen haben, die in so ein Krankheitsbild münden und dass wir im Grunde genommen mit unseren diagnostischen Methoden diese Störungen nicht herausarbeiten können, sodass wir sehr ungezielt dann auch behandeln. Aber das ist wichtig, dass man das dem Patienten erklärt und dass man dann systematisch vorgeht und dann Therapien probiert. Und ich glaube, nochmal ein wichtiger Aspekt ist, dass wir dann die Therapien, die wir ansetzen, da ist klar, das wird nicht nach 3-4 Tagen besser. Wir müssen uns Zeit lassen, wir müssen Geduld haben, dass wir eben die Therapien mal für 8 bis 12 Wochen dann auch probieren und testen und dann erst beurteilen können, wirkt es oder wirkt es nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ist das auch so deine Vorgehensweise oder startest du vielleicht auch gleich mit einer Kombinationstherapie oder gibt es die Situation? Wie machst du das im Alltag? Ist ja immer auch sehr individuell.
Also Kombinationstherapie nicht. Das steht bei mir sicher nicht am Anfang. Ich mache es ähnlich wie du, dass ich mich vom Leitsymptom orientieren lasse. Aber ich verkaufe die Medikamente etwas anders, als du das machst.
Positiver.
Ja, ich mache nicht dieses Trial and Error, so dass die Patienten, wir probieren das jetzt mal aus, sondern ich sage immer, nach meiner Erfahrung ist das bei ihren Problemen sehr gut wirksam. Und dann versuche ich den Patienten auch noch zu erklären, wie dieses Medikament wirkt. Wir arbeiten ja oft mit pflanzlichen Substanzen und pflanzliche Substanzen haben ja durchaus eine positive Stimmung lösen sie bei Patienten aus, aber es kommt auch immer wieder der Zweifel auf, ist das denn auch ein richtiges Medikament oder wirkt das denn überhaupt? Und deshalb versuche ich das immer zu erklären. Und der Grund dafür ist, es gibt eine sehr schöne Studie, wo man das mit Antidepressiva gemacht hat. Einmal so gesagt, naja, nehmen Sie das mal, das wird schon irgendwie wirken auf die Darmnerven. Und den anderen Patienten hat man das ausführlich erklärt, wie das wirkt und warum man das einsetzt. Und das war kontrollierte Studie. Und die, denen man das richtig erklärt hat, bei denen hat das am Ende des Tages viel besser gewirkt. In jederlei Hinsicht. Und das ist so der Grund, warum ich das so mache. Also positiv bewerten, erklären, warum ich dieses nehme und nicht irgendein anderes nehme. Man muss fairerweise sagen, viele der Patienten, die bei uns landen, die haben ja auch schon einiges durch an Medikamenten. Diese Dinge hinterfrage ich dann auch immer, haben Sie das schon mal genommen? Hat das gewirkt? Wie lange haben Sie das eingenommen? Um mal herauszufinden, was brauche ich nicht mehr einzusetzen. Aber ansonsten bin ich natürlich bei dir. In der Wahrheit ist es ein Trial and Error. Wir wissen es nicht vorher. Wir haben keine positiven Prädiktoren, um sagen zu können, das wird wirken oder das wird nicht wirken. Aber das gilt natürlich für viele andere Bereiche in der Medizin auch. Da wissen wir es auch nicht, wenn wir mal ganz fair darüber nachdenken.
Das heißt, du setzt die Drogearzt nochmal mehr ein und versuchst natürlich, wissen wir ja auch, über Fürsprache, positive Motivation, dass man natürlich, ja, da ist ja ein Teil Placebo-Effekt natürlich auch dabei und die setzt du da ganz positiv ein.
Den Placebo-Effekt will ich ja haben. Wir wissen ja aus Studien, dass der Placebo-Effekt bis zu 50, manchmal über 50% sein kann. Den Placebo-Effekt alleine kann man sich ja nicht einkaufen, ja, indem man irgendwo sagt, ich rede Ihnen jetzt den Placebo-Effekt ein, sondern man muss ihn ja irgendwo als Add-on zu einer Allgemeinmaßnahme oder medikamentösen Maßnahme dazu haben. Aber den will ich ja haben. Und der kann gar nicht hoch genug sein in einer solchen Situation. Am Ende interessiert mich doch nur, wie viel meiner Patienten sprechen davon an.
Was machst du, wenn der Patient dann kommt und sagt nach 8 Wochen, das hat jetzt mal gar nichts gebracht? Wie ist dann die Fürsprache dann fürs nächste Medikament? Also irgendwann ist man dann ja schon auch in der Situation, dass man sagt, naja, es hat jetzt nicht funktioniert, wir probieren jetzt mal das nächste. Irgendwann, ja, ist natürlich auch der Placebo-Effekt, weil wir uns ja um den Patienten kümmern. Der flacht ja auch so ein bisschen ab, das sieht man ja auch in den Studien, ne? Je länger im Grunde genommen auch eine Behandlung, eine Therapie läuft, desto geringer wird dann ja irgendwann auch der Placebo-Effekt. Und ja, wie geht's dann weiter?
Gut, Placebo-Effekt so nach den meisten Studien hält ja bis zu 3 Monaten an. Meistens ist er dann ja irgendwo weg. Also mit den 8 Wochen wären wir ja noch gut im Intervall drin. Aber ich glaube, diese 8 Wochen, wo ich Pharmakotherapie mache, die nutze ich natürlich auch für andere Dinge. Da spielen ja auch die Allgemeinmaßnahmen, die wir angesprochen haben, ob das nun Ernährungsdinge sind. Ganz wichtig auch irgendwo Stressreduktion. Bei vielen Patienten spielt Stress oder Belastungssituation ja ein ganz wichtiger Trigger für die Beschwerden, dass man versucht, diese Zeit auch zu nutzen, um das abzubauen. Und du weißt es auch, diese Krankheiten haben ja oftmals einen wellenförmigen Verlauf. Wir haben ja selten die Patienten, die sozusagen jeden Tag zu 100% ausgeprägte Beschwerden haben. Und das geht über Wochen, Monate oder Jahre. Oftmals ist es ja so, dass es ein wellenförmiger Verlauf ist. Sie kommen zum Arzt am Höhepunkt ihrer Beschwerden, falls das irgendwie mit dem Termin hinhaut. Das heißt, mit einer gewissen Erwartungshaltung kannst du auch davon ausgehen, dass die Beschwerden auch ein bisschen selber abklingen werden. Und mit diesen Dingen, die Allgemeinmaßnahmen, das ärztliche Gespräch, ein Medikament, was ich üblicherweise auch über 8 Wochen erstmal terminiere, kommt man doch bei vielen Patienten in eine, finde ich, gute therapeutische Situation. Siehst du das anders? Hast du viele, die dann sozusagen nach der ersten Therapie nach 8 Wochen da stehen und sagen, das hat ja mal überhaupt nichts gebracht, was sie mir hier erzählt haben?
Ja, gibt's natürlich. Man muss dann manchmal so ein bisschen bezweifeln, wenn es dann schon die dritte Therapie ist, ob sie es überhaupt nehmen oder ob sie eben dann auch wirklich compliant ist. Das lässt sich ja immer schwierig überprüfen. Ich glaube, interessant ist natürlich, was machen wir denn? Und da haben wir natürlich viele Patienten, weil die Therapien ja durchaus greifen. Was machen wir denn, wenn die Therapie greift? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man, wenn man dann für 8 bis 12 Wochen behandelt hat, durchaus überlegt, vielleicht nicht sofort. Ich glaube, wenn die einen langen Leidensweg und Druck haben und der Therapie greift, freut sich der Patient natürlich, wie aber auch als Ärzte und Behandler auch, dass man dann einfach nochmal für einen gewissen Zeitraum die Therapie fortsetzt. Aber es ist klar auch, es gibt keine Dauertherapie, weil wir machen keine Heilung. Und wie du es ja schon einleitend oder gerade gesagt hast, ist es ein undulierender Verlauf. Das heißt, es gibt Phasen bei Patienten, in denen sie ganz wenig Beschwerden haben oder auch gar keine Beschwerden haben, zum Beispiel auch im Urlaub, wenn der Stress nachlässt. Und da macht natürlich eine Dauertherapie auch keinen Sinn. Also insofern ist für mich immer wichtig, wenn es funktioniert hat, setzt man noch einen gewissen Zeitraum vor. Das ist sehr individuell, da gibt es keine feste Regel. Aber es gibt an irgendeinem Punkt dann auch mal einen Auslassversuch. Aber ich glaube, wichtig ist, wenn wir dann das Therapieprinzip gefunden haben, dass es dann auch das Therapieprinzip ist, dass man dann auch immer wieder ansetzt, wenn ich auf einmal wieder eine Spitze der Beschwerden habe. Dann sage ich auch dem Patienten, wir müssen jetzt nicht noch das 3., 4., 5. probieren. Wir haben jetzt genau die Lösung für Sie und das ist die Therapie im beschwerdereichen Intervall. Wenn Sie dann keine Beschwerden oder wenig Beschwerden haben, dann setzt man es irgendwann ab und kann es dann aber wieder ansetzen, wenn die Beschwerden wiederkommen. Und er muss in dieser Situation, im Übrigen ist, glaube ich, auch wichtig, nicht dann mich wieder aufsuchen als Arzt, wenn eigentlich die Beschwerdesymptomatik ähnlich ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und so kommt auch eine gewisse Entlastung rein und der Patient kann das so ein bisschen dann auch selber steuern. Es wird ja jetzt viel über multimodale Therapie gesprochen. Ist das auch ein Thema bei den funktionellen Störungen? Multimodal? Machst du das multimodal und bindest du noch jemanden mit ein oder ist es rein die medikamentöse Pharmakotherapie?
Also ich denke, insbesondere im Bereich der Allgemeinmaßnahmen oder auch im Bereich psychotherapeutischer Maßnahmen, Entspannungsmaßnahmen, Ernährungsberatung und so weiter, dort binde ich je nach Ausprägung, je nach Intensität der Therapie, die da gefragt ist, durchaus auch andere Fachkollegen ein. Da ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man sich unter den Therapeuten kurz schließt und nicht der eine Hü sagt und der andere Hot sagt. Das ist das, was man, finde ich, oftmals erlebt. Für mich ist aber noch eine Frage praktisch auch immer relevant und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt schon mal untersucht worden ist. Wenn du ein Medikament, was wirksam war, abrupt absetzt, gibt es da auch sowas wie einen Rebound danach oder wäre es vielleicht sinnvoll zu sagen, naja, Sie haben das jetzt zweimal am Tag genommen, wir reduzieren jetzt erstmal auf einmal am Tag und schauen dann, was passiert. Und die zweite Frage, und da bist du ja sicher auch der Experte dazu, ist es so, wenn das einmal gewirkt hat, dass das in Zukunft auch immer wieder wirken wird? Gibt es dazu irgendwelche Informationen?
Also zweimal die Antwort weiß ich nicht, weil es gibt dazu keine Daten. Ich glaube, auch da ist man so im Trial and Error. Also es gibt die Situation, dass sie sagen, okay, dieses Phytotherapeutikum, dieses Probiotikum wirkt und wenn ich es wieder nehme, dann hilft es auch. Aber dann gibt es auch natürlich die Patienten, kennst du auch, die dann wieder vor dir sitzen und sagen, ja, ich habe wieder so eine Beschwerdespitze. Ich habe jetzt mal das gemacht, was letztes Mal geholfen hat, hat aber nicht geholfen. Und insofern ist, glaube ich, da das Feld groß, was passieren kann. Und da gibt es im Grunde genommen keine systematischen Untersuchungen. Und ja, zu diesem Rebound, was wir ja so ein bisschen bei der Säurehemmung kennen, kann man letztlich bei den funktionellen Störungen eigentlich nicht sagen. Aber manchmal machen es die Patienten auch selber, dass sie sagen, okay, wir sagen, sie sollen mal zweimal eine Kapsel nehmen oder sie sollen dreimal 20 Tropfen nehmen und sagen, ja, ich mache das jetzt nur einmal am Tag, damit fahre ich ganz gut. Dann kann man das auch laufen lassen. All die Therapien, die wir einsetzen, gerade auch im pflanzlichen phytotherapeutischen Bereich, sind ja hervorragend verträglich und sind auch im Sinne einer Dauertherapie gut verträglich und machbar. Insofern, auch das ist natürlich unbedingt erlaubt, dann in einer niedrigen Dosis oder niedrigeren Dosis. Und wenn die Patienten damit ganz gut klarkommen, ist gut. Dann gibt es manche natürlich, die dann auch umstellen auf eine gewisse Bedarfstherapie. Ob das immer dann wirklich die Wirksamkeit ist oder durchaus ein gewisser Placebo-Effekt da ist. Also wenn man dann auf einmal pflanzliche Arzneimitteltropfen in einer akuten Phase 20 Tropfen nimmt, dass dann auch wieder alles irgendwie gut ist, kann man ja sich eher schwieriger vorstellen, wenn wir vorher gesagt haben, es braucht dann schon 8 bis 12 Wochen, bis etwas wirkt. Aber auch das ist natürlich erlaubt, wenn die Patienten das berichten, dann können sie das auch so weitermachen. Da sind wir ja dann froh drüber. Und insofern ist, glaube ich, das Feld groß und unsere Aufgabe ist es, so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, dass das so in einem gewissen Rahmen abläuft. Aber feste Regeln gibt es nicht und schon gar nicht irgendwelche festen Therapieschemata, die dann unbedingt bei jedem Patienten dann zum Einsatz kommen. Sehr, sehr individuell.
Ja, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aussagen, die man machen kann. Wer heilt in Anführungsstrichen oder erfolgreich behandelt, hat da wahrscheinlich recht. Und da ist vieles erlaubt in diesem Feld. Gibt es sowas wie Überdosierung bei pflanzlichen Präparaten?
Eher nicht, nein, kann man nicht sagen. Ich glaube, dass das auch selten passiert, dass Patienten da jetzt zu viel nehmen. Aber auch da ist das nicht bewusst. Ich glaube, die Versuche, die natürlich auch mit Phytotherapeutikern erfolgen müssen, auch im Übrigen im Rahmen der Zulassung, präklinische Studien, die im Grunde genommen ja in tausendfacher und mehrfacher Dosis getestet wird, ob da irgendwie ein Negativeffekt ist, ist es aber gar nicht. Also sind zumindest mal die Präparate, die so im Handel verfügbar sind. Insofern, ich glaube, da gibt es kein Risiko der Überdosierung und des Schadens bei einem Patienten. Also die therapeutische Breite, wie wir so schön sagen, ist da extrem groß und da muss man im Grunde genommen nichts befürchten.
Okay, ich glaube, das ist, was die medikamentöse Therapie angeht, sicherlich klar zusammengefasst. Wo man ja immer nachgefragt wird und was viele Patienten ja auch ganz gerne machen, ist Kombinationstherapien. Wie stehst du da grundsätzlich zu? Ab wann kommt das bei dir zum Einsatz oder kommt es überhaupt zum Einsatz?
Ja, das ist ein guter Aspekt. Ich glaube, den müssen wir auch noch mit aufnehmen hier in unserem Podcast, unserem Gespräch, weil das auch die Leitlinien sagen, dass wir kombinieren dürfen. Und wir haben ja gesagt, wir starten mit der Monotherapie, wir zielen auf das Leitsymptom. Aber wir wissen natürlich, die Patienten haben ja nicht nur ein Symptom, sondern häufig im Rahmen der funktions- und funktionellen Störung ja immer einen bunten Strauß an Symptomen. Und deswegen frage ich die Patienten immer ganz gezielt, wenn sie sich denn was wünschen dürften, was aussuchen könnten, welches Symptom wollen sie denn als erstes loswerden? Und dann sagen sie eigentlich in der Regel natürlich das drückende Leitsymptom, das, was am meisten drückt. Und dann mache ich die Monotherapie und wenn dieses Leitsymptom mir ganz gut, Patient sagt, ja, es hat gut geholfen, aber das zweite, dritte Symptom, das ist noch da. Und in diesem Zusammenhang frage ich, ist es denn so nervig, dass es sie einschränkt? Und wenn Patienten sagen, nee, komme ich gut mit klar, dann würde ich es erstmal dabei belassen. Und wenn ein Patient sagt, ja, es ist schon noch nervig, dieses zweite und dritte und vierte Symptom, dann würde ich im Grunde genommen mit zusätzlichen Therapien im Sinne einer Kombinationstherapie versuchen, dann auch diese Symptome in den Griff zu kriegen. Und dann bin ich ja in der Kombinationstherapie. Ich habe das Leitsymptom mit einem Medikament gut im Griff bekommen, führe diese Therapie gegebenenfalls noch fort. Es sind noch weitere Symptome übrig, auf die ich dann mit den anderen Therapien ziele. Und insofern, ja, ist das dann gar nicht so selten dann auch eine Kombinationstherapie. Also es ist, was weiß ich, der Bauchschmerz besser, aber die Blähung ist noch da. Und dann zielt man eben noch zusätzlich auf die Blähung. Aber auch da in der Kombination sollte es natürlich auch eine zeitlich begrenzte Therapie sein. Und irgendwann kommt dann der Auslassversuch. Ist das auch so dein Vorgehen oder meidest du die Kombinationstherapie?
Also für mich hat die Kombinationstherapie zunächst keine hohe Priorität, aber ich mache es ähnlich wie du. Wenn ich einen Teilerfolg erzielt habe mit einem bestimmten Medikament und ein oder zwei andere Symptome nicht oder nicht besonders gut angesprochen haben, dann ziehe ich das durchaus in Erwägung, dass ich kombiniere. Wo ich häufiger kombiniere, ist, wenn ich zum Beispiel so etwas wie Basistherapie wie Mikrobiombehandlung oder so etwas mache, dann mit symptomatischer Therapie. Das sind schon Dinge, die ich häufiger kombiniere. Aber ansonsten versuche ich zunächst mal immer mit einer Monotherapie zurechtzukommen und auszuloten, was bringt denn diese Monotherapie überhaupt? Ist es überhaupt wert, sie weiterzuführen? Wenn ich frühzeitig eine Kombinationstherapie mache, dann kriege ich das ja gar nicht raus. Was hat denn jetzt tatsächlich gewirkt und was ist für die Zukunft noch als Therapeutikum angesagt und was nicht?
Was ich häufig im Übrigen mache, ist wirklich so eine Phytotherapie, die dann gut wirkt und dann kombiniere ich noch mit einem Probiotikum, was vielleicht an den Restbeschwerden noch etwas tun kann. Und ja, in dieser Situation kann man natürlich dann, wenn man dann irgendwann eigentlich die Beschwerden gut im Griff hat, dass man dann sagt, okay, setze ich jetzt beides ab oder setze ich jetzt vielleicht eine Therapie ab und führe die andere fort. Ich glaube, da ist auch das Feld natürlich offen. Ein bisschen ist es so, dass man das auch mit dem Patienten besprechen kann und der Patient äußert dann manchmal schon den Wunsch, ja, das würde ich gerne noch drin lassen und das andere setzen wir mal ab. Aber auch das ist erlaubt.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe heute bei der Diskussion mit Ahmed Mahdisch mitgenommen, dass die grundsätzliche Therapie der funktionellen Störung sehr individualisiert ist. Es gibt Basisdinge, die wir beachten müssen, den Patienten zu erklären, dass diese Erkrankung behandelbar, aber nicht heilbar ist, dass Dinge, die man selber machen kann, eine ganz wichtige Rolle spielt in der Therapie. Und dass die medikamentöse Therapie ausgesprochen individualisiert verläuft und dass es da durchaus unterschiedliche Ansätze zwischen einzelnen Fachkollegen gibt, die aber nicht als falsch zu betrachten sind, sondern die auf Erfahrungen beruhen. Was hast du denn heute mitgenommen?
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich glaube, die negativste Botschaft ist, dass wir nicht heilen können, dass wir aber eine Menge tun können, dass wir Symptome lindern können und dass wir unbedingt den Patienten natürlich in all unseren Bemühungen mit einbinden müssen und sollen. Denn der Patient kann, und wir haben über die Allgemeinmaßnahmen gesprochen, auch eine Menge selbst tun, um seine Beschwerden zu lindern. Und insofern ist das schon auch eine wichtige Basis, dann im Langzeitverlauf auch letztlich diese Beschwerden dann zu kontrollieren. Wohl wissend, dass Patienten natürlich wieder Beschwerden bekommen können und dann sich wieder bei uns vorstellen.
Das war's für heute auf der Verdauungscouch. Unser Thema war, Grundsätzliches zur Therapie funktioneller Beschwerden. Und wir haben in diesem Zusammenhang einiges diskutiert und fachlich eingeordnet. Und wir haben gelernt, dass eine Aufklärung über Behandlung und Heilung wichtig ist, dass grundsätzliche Basismaßnahmen unbedingt in die Therapie eingeführt werden müssen und dass die medikamentöse Therapie mit sehr viel klinischer Erfahrung ausgesprochen individuell durchgeführt wird. Wir bedanken uns für euer Interesse, hoffen, dass ihr etwas Neues erfahren habt und vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch selbst mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch.
Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.